Die Lesung heute kommt aus Matthäus Kapitel 12 ab Vers 38. Da antworteten einige der Schriftgelehrten und Pharisäer: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete ihnen: Das böse und ehebrecherische Geschlecht sucht ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Männer von Ninive werden auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Und sie taten Buße nach der Predigt von Jona. Und seht, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen. Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und seht, hier ist mehr als Salomo. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausfährt, dann durchwandert er dürre Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er: Ich will wieder zurückkehren in mein Haus, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die ärger sind als er selbst. Und sie gehen hinein und wohnen dort. Und es wird mit diesem Menschen hernach schlimmer, als es zuvor war. So wird es auch mit diesem bösen Geschlecht ergehen. Als er noch zu den Menschenmengen redete, sieh, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sagte einer zu ihm: Sieh, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber antwortete dem, der es ihm berichtete: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sagte: Sieh da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Worte des lebendigen Gottes.
Danke, Sarah. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für das Matthäusevangelium. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist Matthäus dazu getrieben hast, diese Worte so festzuhalten, wie sie genau nach deinem Sinn und nach deinem Willen hier nun vor uns zu finden sind. Und wir bitten dich, wie wir es gerade gesungen haben im Vater Unser, befreie uns vom Bösen durch dein mächtiges Wort. In Jesu Namen. Amen. Ja, okay, bevor wir in den Bibelabschnitt einsteigen, möchte ich euch einen Moment geben, in dem ihr kurz die vergangene Woche Revue passieren lasst. Und zwar möchte ich, dass ihr kurz drüber nachdenkt, was ist denn alles passiert in der letzten Woche? Oder genauer, welche Entscheidungen musstet ihr treffen? Wir alle treffen ja unzählige Entscheidungen jede Woche. Also ich hoffe, jetzt tickert im Hinterkopf. Wir überlegen uns, was wir essen oder trinken sollen, was wir anziehen, mit wem wir den Abend verbringen, was man jemandem zu Geburtstag schenken soll oder eine Freude bereiten, wie man eine Freude bereiten kann. Also ich möchte, dass ihr euch aus all den Entscheidungen einfach eine heraussucht, die ihr in der vergangenen Woche fällen musstet, egal welche, egal wie groß, wie klein, einfach irgendeine Entscheidung. Ich gebe euch da eine kurze Pause. Ihr müsst sie nicht mitteilen, also ihr könnt euch egal welche Entscheidung raussuchen. Ich denke, für uns, für Jude und mich war es die Entscheidung, die wir lange vor uns hergeschoben haben. Ich habe das nicht mit Jude abgecheckt. Es war die Entscheidung, die wir viele Monate vor uns hergeschleppt haben, hergeschoben haben, dass wir den Garten bzw. das Gästezimmer endlich mal wieder auf Vordermann bringen. Es war eine echte Qual. Irgendwann war es unausweichlich, denn ab nächste Woche muss ja jemand in unserem Gästezimmer wohnen. Und es war, ja, manchmal schiebt man Entscheidungen vor sich her. Und ich weiß nicht, vielleicht war das auch mit deiner Entscheidung so. Vielleicht war es eine ganz einfache Entscheidung. Vielleicht habt ihr euch einfach am Samstagmorgen entschieden, irgendwo ein Frühstück mal in einem Kaffee zu genießen. Ich weiß auch nicht, wie lange es gedauert hat, um eure Entscheidung zu treffen. Wohin man in den Urlaub fährt, dauert länger, als welche Schokolade man beim Netto kauft. Ja, für die meisten jedenfalls. Also ich kann mir gut vorstellen, dass unter den vielen Entscheidungen, die gerade in unseren Köpfen herumschwirren, nicht nur einfache zu finden sind, sondern eben auch welche, die uns nicht so leicht gefallen sind, die man vielleicht lieber vor sich herschieben möchte. Nun, in Matthäus 11 und 12 geht es ebenfalls um eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich selbst treffen muss. Von den Zweifeln Johannes des Täufers am Anfang von Kapitel 11 bis hin zur direkten Ablehnung der Pharisäer im Abschnitt letzte Woche geht es um die Entscheidung, wie stelle ich mich zu Jesus? Wie stelle ich mich zu Jesus? Jesus hat gezeigt, dass Gott die Macht gegeben hat, um die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Macht zu heilen, Macht das Böse zu besiegen, Macht auch, um uns ewiges Leben zu schenken. Diese Macht ist es, die Gottes Reich ausmacht, Gottes Herrschaft. Gleichzeitig hat Jesus uns aber auch mit Dingen konfrontiert, die in unserem eigenen Leben nicht stimmen. Sein Wirken ist oft unerwartet. Es ist nicht immer so, wie es wir uns wünschen würden. Also Johannes der Täufer ist ein Beispiel, er steckt im Gefängnis fest und Jesu Wirken brachte ihm nicht die erhoffte Freiheit. Sie kostet ihn den Kopf. Jesu Reaktion auf Ungerechtigkeit ist oft zurückhaltender, als wir es uns wünschen würden, wenn wir sie erleben. Also sie ist subtiler, als wir es gerne hätten. Und dagegen konfrontiert Jesus uns aber auch mit zum Beispiel eingefahrenen Traditionen, wie es bei den Pharisäern der Fall war. Er stellt uns die Frage, ob wir unsere Art zu denken und zu handeln nicht manchmal so lieb gewonnen haben, dass sie uns wichtiger geworden ist als Gottes Wort, als Gehorsam gegenüber Gott. Mit anderen Worten, die gute Herrschaft, das Reich Gottes, das mit dem Kommen von Jesus Christus anbricht, bringt für jeden Veränderung. Veränderung, die etwas kosten. Und vielleicht waren sogar manche Entscheidungen, die ihr euch in euren Köpfen jetzt gerade ausgedacht habt, Entscheidungen für oder gegen Veränderung, die Gott von euch möchte. Vielleicht schiebt er etwas vor euch her. Ja, manchmal weiß man, was richtig ist, aber man verzögert die Entscheidung, die eigentlich nötig ist. Manchmal sucht man nach Alternativen, wo es keine gibt. Und auch Jesus Christus selbst sprach im Abschnitt letzte Woche von einer solchen Entscheidung, zu der es keine Alternative gibt. Konfrontiert mit den Anschuldigungen der Pharisäer, die sich ganz klar gegen Jesus positionierten, ging Jesus einen Schritt weiter und sprach nicht nur die Pharisäer an, sondern jeden Menschen und sagte wörtlich in Vers 30, wenn ihr den Text noch vor euch habt, im Abschnitt davor, Jesus sagte, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Jesus stellt also völlig klar, dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, mit ihm oder gegen ihn. Neutralität ist keine zulässige Alternative, wenn es um die Königsherrschaft von Jesus geht. Jesus ist dabei, das Böse zu besiegen. Und wer sich nicht auf seine Seite stellt, der stellt sich gegen ihn. Der stellt sich gegen das Gute, gegen die Herrschaft Gottes. Diese Entscheidung für oder gegen ihn ist also die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Eine neutrale Option dazwischen gibt es nicht. Und vor diesem Hintergrund verstehen wir, worum es Jesus im heutigen Abschnitt geht. Er bildet den Abschluss dieses Teilabschnitts im Matthäusevangelium und Jesus zeigt uns darin anhand von drei Beispielen, wie eine solche Position der ablehnenden Neutralität aussehen kann. Und er zeigt uns, warum er sie mit so deutlichen Worten wie hier ablehnt. Im ersten Abschnitt schauen wir uns das der Reihe nach an. Ab Vers 38 begegnen wir einigen Schriftgelehrten und Pharisäern, denen die aggressive Ablehnung ihrer Gruppe, die Ablehnung gegen Jesus, aus dem vorigen Abschnitt zu weit geht. Ja, es scheint, dass sie Jesus nicht so undifferenziert und so vorschnell verurteilen möchten. Ja, vielleicht könnte man ihre Position so formulieren wie in unserem ersten Punkt. Ich will mehr Gewissheit. Ich will mehr Gewissheit, das ist unser erster Punkt. Vers 38. Ja, auf den ersten Blick stellen die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frage, die eher harmlos klingt. Und sie ist sogar sehr höflich vorgetragen. Sie sagen, Meister, ja, Respekt, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Ja, schon als Kinder lernen wir, welche Macht Höflichkeit hat. Ja, wenn unsere Eltern uns sagen, dass Bitte ein magisches Wort ist, dann geht es um Höflichkeit. Ja, also wie kann Jesus Nein sagen, wenn die Pharisäer so höflich bitten? Nun, die vorgetragene Höflichkeit scheint auf Jesus nicht die geringste Wirkung zu haben. Eher die gegenteilige Wirkung, wenn man seine Antwort in Vers 39 anschaut. Er antwortet ihnen, das böse und ehebrecherische Geschlecht sucht ein Zeichen. Was für eine Antwort! Offensichtlich hat Jesus ein Problem mit ihrer Frage. Und nach den vorherigen Kapiteln ist das Problem auch schnell identifiziert. Jesus hat schon Zeichen um Zeichen vollbracht. Allein in Kapitel 12 heilte er schon zwei Menschen, einen von einer gelähmten Hand in Vers 13 und einen blinden und stummen in Vers 22, der wieder sehen und reden konnte. Mit anderen Worten, ihre Zeichenforderung ist nicht ehrlich. Sie ist ein taktisches Ausweichmanöver. Ja, sie wollen sich nicht offen gegen Jesus positionieren, aber gleichzeitig verweigern sie sich auch dem Offensichtlichen. Sie heucheln weiterhin Interesse, damit sie neutral bleiben können. Es ist eine Verzögerungs- und Hinhaltetaktik. Manchmal verbirgt sich hinter geheucheltem Interesse ein ablehnendes Herz. Und genau das spricht Jesus hier an, wenn er sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, das sich ablehnend stellt gegen Gottes Reich. Ein Herz, das nicht bereit ist, seine Meinung zu ändern angesichts offensichtlicher Zeichen, ist ein böses Herz, das sich gegen Jesus stellt. Noch ein anderes Problem erkennt Jesus in der Anfrage der Pharisäer. Er durchschaut ihre Höflichkeit und in der Übersetzung kommt das nicht ganz durch. Er erkennt auch völlig zu Recht, dass hinter ihrer freundlichen Anfrage eine gar nicht so freundliche Forderung steht. Gegen ihn bzw. an Gott ist diese Forderung gestellt, der ja diese Zeichen durch Jesus vollbringt. Sie sagt im Endeffekt, wenn du willst, dass wir dir glauben, dann musst du aber erstmal liefern. Ja, sie schieben die Verantwortung zum Glauben von sich, damit sie sich nicht entscheiden müssen, auf Jesus. Liefer du erstmal mehr und dann noch mehr und dann noch mehr, solange wir sagen, dass wir mehr Zeichen wollen. Und das ist natürlich völlig anmaßend gegenüber Gott. Niemand hat ein Recht auf ein Zeichen, das man für sich einfordern kann. Zeichen sind Geschenke. Und Gott hat sich bis jetzt als überaus großzügiger Geschenkegeber erwiesen. Wenn jemand auf der Suche nach Gott ist und wirklich wissen will, ob Gott da ist, ob es ihn gibt, dann wird Gott es ihm auch auf die ein oder andere Weise offenbar. Genauso wie er sich übrigens uns jeden Tag offenbart, wenn wir in seiner Realität morgens aufwachen, wenn wir aus seiner Kraft Atem schöpfen, wenn wir durch seine Bewahrung heil durch den Tag kommen und von der Arbeit zurückkehren und in seiner Güte einen erholsamen Abend auf der Couch verbringen dürfen. Wir sehen Gott. Gott ist um uns, Gott schützt uns, Gott bewahrt uns, Gott erhält uns jeden Tag. Und die Frage ist also nicht, ob Gott sich uns offenbaren will. Die Antwort darauf lautet ein ganz klar Ja. Die Frage lautet, ob wir es erkennen können und ob wir es erkennen wollen. Und wenn man betet, Gott, bitte gib dich mir zu erkennen, dann lohnt es sich zu ergänzen und bitte lass mich dich auch erkennen. Bitte gib, dass ich dich erkennen will. Denn was sich verändern muss, ist unser Herz. Damit unsere Augen geöffnet werden und wir sehen, welche Zeichen Gott um uns tut, jeden Tag, in unserem eigenen Leben. Gott ist nicht verborgen, sein Wirken ist nicht verborgen. Es ist ganz klar zu sehen, wenn wir nur die Augen und das Herz dafür haben. Und der Unterschied bei den Pharisäern besteht darin, dass sie all diese Zeichen nicht erkennen wollen. Mit ihrer Zeichenforderung spielen sie arrogant auf Zeit. Sie wollen etwas, mit dem sie sich kritisch auseinandersetzen wollen. War das jetzt wirklich ein ausreichendes Zeichen? War das gut? Kam das von Gott oder kann man das auch menschlich erklären? Und Jesu Reaktion darauf ist eindeutig. Er sagt, das böse und ehebrecherische Geschlecht sucht oder beziehungsweise fordert ein Zeichen. Und es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Jesus wird diesem geheuchelten Verlangen nach mehr Gewissheit nicht nachgeben. Denn es bewirkt nichts Gutes für die Pharisäer. Es bestätigt sie nur in ihrem Handeln und verhärtet ihre Herzen. Anstatt sie mit dem Problem in ihrem Herzen zu konfrontieren, nämlich dass ihre neutrale Position in Wahrheit nicht neutral ist, sondern Ablehnung darstellt. Feindschaft gegen Gott. Wo bist du da im Moment? Brauchst du noch ein Zeichen? Oder brauchst du ein neues Herz, das Gott dir gibt, wenn du ihn drum bittest? Nun, zunächst sagt Jesus, kein Zeichen wird ihm gegeben werden. Allerdings spricht er dann gleich im nächsten Satz teil, doch von einem Zeichen, das für die Pharisäer damals und seitdem für jeden Menschen sichtbar ist. Jeder, der wirklich Gewissheit braucht, hat ein Zeichen verfügbar, das über jeden Zweifel erhaben ist, historisch und biblisch. Und das ist das Zeichen des Jona, Vers 40. Jesus sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Auf einem Schiff war der Prophet Jona im 8. Jahrhundert vor Christus auf der Flucht. Gott hatte ihn beauftragt, den Einwohnern von Ninive das kommende Gericht Gottes anzukündigen. Sie lebten auf abscheuliche Weise gegen Gottes Willen. Und Jona sollte ihnen sagen, ihr habt noch 40 Tage, dann wird die Stadt zerstört. Noch 40 Tage. Jona war diese Warnung zu gnädig, zu großzügig. Er weigerte sich, diesen Auftrag auszuführen. Er floh auf besagtem Schiff. Allerdings hat es noch nie funktioniert, vor dem Schöpfer zu fliehen und Gott schickte einen großen Sturm. Jona wurde von den Seeleuten als Verantwortlicher dafür ausgemacht. Er wurde gegen ihren Willen über Bord geworfen, von einem großen Fisch verschluckt und 3 Tage später auf trockenem Land wieder hochgebracht. Das Zeichen des Jona besteht darin, dass Jona nach 3 Tagen wieder lebendig aus dem Bauch des Fisches auftaucht. Genauso sagt Jesus, werde ich im Herzen der Erde sein. Allerdings nicht nur so gut wie tot. Nein, 3 Tage werde ich im Grab liegen. Aber genau wie Jona nach 3 Tagen wieder aus dem Fischmaul herauskam, so werde auch ich 3 Tage später aus dem Grab hervorkommen. Und nur am Rande, wir müssen uns nicht daran stören, dass Jesus hier von 3 Tagen und 3 Nächten redet, das ist nur die Weise, wie man damals von Tagen gesprochen hat. Es muss sich nicht um volle Tage handeln. Matthäus, wenn er diesen Widerspruch, wenn er das als Widerspruch erkannt hätte, hätte es nicht so reingeschrieben. Aber damals war die Art und Weise, wie man von 3 Tagen gesprochen hat, erstens die, dass jeder angefangene Tag schon als voller Tag gegolten hat und jeder endende Tag, der nicht voll war, als voller Tag gegolten hat, deshalb 3 Tage. Und ich sage das nur, weil auch solche Dinge manchmal als Grund herhalten können, warum man Jesus ablehnt. Also solche kleinen Details können einen ablenken von dem eigentlichen Zeichen, das Gott allen Menschen für alle Zeiten gegeben hat. Jesus ist von den Toten auferstanden. Also sowohl aus historischer Sicht als auch aus biblischer Sicht gibt es keinen Grund, das zu bezweifeln. Wenn man es bezweifelt, dann deshalb, weil man es nicht glauben will. Ich sage das mal so konfrontativ, sprecht mich gerne danach an, wenn ihr anderer Meinung seid. Aus historischer und aus biblischer Sicht gibt es keinen Grund, die Auferstehung zu bezweifeln. Das Problem der Pharisäer, das Jesus hier andeutet, ist, dass auch dieses größte Zeichen von allen kein Umdenken bewirken wird. Und deshalb wird die Generation der Pharisäer zur damaligen Zeit ein schwereres Gericht ertragen müssen als die Menschen von Ninive, weil sie umgekehrt sind, die Pharisäer dagegen nicht. Und deshalb beschreibt Jesus diese Gruppe als böse und ehebrecherisch, weil sie kein Interesse daran haben, Gott die Treue zu halten, weil sie sind böse, weil sie die gute Königsherrschaft von Jesus ablehnen, wider besseres Wissen, weil ihr Herz es ihnen sagt. Die Warnung an uns heute besteht also darin, dass wir nicht denselben Fehler machen wie die Pharisäer. Man kann Jesus auf Distanz halten, indem man sagt, ich brauche mehr Gewissheit. Jesus durchschaut diese Versuche und er legt bloß, was dahinter steckt. Es ist ein ablehnendes Herz, das Gott richten wird. Wenn wir wirklich wissen wollen, wenn wir wirkliche Gewissheit haben wollen, müssen wir uns mit der Auferstehung befassen. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und wenn unser Herz uns danach noch zu einer ablehnenden Position bringt, dann müssen wir Jesus bitten, dass er uns ein neues Herz gibt. Man kann also seine Neutralität mit der intellektuellen Suche nach Gewissheit rechtfertigen. Was Jesus davon hält, haben wir gesehen. Beim zweiten Beispiel geht es um moralische Beweggründe und die Annahme, dass wir aus eigener Kraft gut sind. Ja? Nächster Punkt, ich bin aus eigener Kraft gut. Und nur zur Vorwarnung, der erste Punkt war der längste, die nächsten zwei sind etwas kürzer. In Vers 43 erzählt Jesus von einem Menschen, von dem ein unreiner Geist ausgefahren ist. Das passt gut zu den Berichten von Jesu Wirken davor, aber hier geht es nicht um die Macht von Jesus, sondern um einen Menschen. Und was mit ihm geschieht, nachdem er befreit von bösen Mächten aus eigener Kraft gut sein will. Ja, Jesus stellt hier die Situation aus Sicht des Unreinen, und das heißt moralisch Unreinen, bösen Geistes dar. Ja, er durchwandert dürre Gegenden, sagt Jesus. Also man darf das offensichtlich nicht wörtlich nehmen, sondern muss es im übertragenen Sinn verstehen. Und er sucht Ruhe und findet sie nicht, bis er dann mit Wehmut zurückdenkt an sein früheres Zuhause. Und Vers 44, er sagt sich, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, von dem ich ausgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es leer, gekehrt und geschmückt vor. Also mit drei Begriffen, leer, gekehrt und geschmückt, zeigt Jesus, wie überwältigend attraktiv ein guter Mensch ohne Gott auf böse Geister wirkt. Erstens vergleicht Jesus einen solchen Menschen mit einem leeren Zuhause. Wir wissen, wie schwer es bei uns in Leipzig ist, eine Wohnung zu finden. Anscheinend ist es genauso für unreine Geister. Er sucht nach einem neuen Zuhause, aber er findet keins. Anscheinend sind die ganzen Plätze schon belegt. Und als er dann sein eigenes Haus wieder erwarten völlig leer vorfindet, macht er einen Freudenspruch in den Look und nimmt es wieder in Besitz. Und der Mensch, das sollten wir nicht übersehen, ist dabei nicht, wie man vielleicht meinen könnte, der Eigentümer des Hauses, der die Schlüssel in der Hand hält und sie nur dem überlässt, dem er will. Nein, geistlich gesehen ist dieser Mensch ein leeres Haus mit offener Tür. Willkommen. Und was uns das sagt, ist, wie wenig bzw. gar nicht wir Menschen uns vor geistlichen Einflüssen schützen können. Jeder Mensch wird mit einem Geist gefüllt sein. Entweder mit dem Geist Gottes, wenn er auf der Seite von Jesus steht, oder mit unreinen Geistern. Wieder sehen wir, eine neutrale Mitte gibt es nicht, wenn wir aus eigener Kraft gut sein wollen. Weil wir geistlichen Mächten so offen stehen wie ein leeres Haus. Und vielleicht ganz kurz zu der Frage, was man sich denn darunter vorstellen muss, unter diesem unreinen Geist. Und wie wir gesehen haben, können unreine Geister körperliche Symptome hervorrufen, wie zum Beispiel bei dem blinden Mann. Aber letztlich stehen Geister für bestimmte Ideen und Vorstellungen. Also zum Beispiel fragt man sich deshalb, wes Geistes Kind jemand ist. Ja, welche Vorstellung verfolgt er? Welche Weltsicht hat er? Das sind die Fragen, die damit verbunden sind. Und wir sehen hier, ohne den Geist Gottes ist man von allen guten Geistern verlassen. Man tut Dinge, sagt Dinge, denkt Dinge, die von unreinen Geistern herrühren, aber von keinem guten Geist. Damit unser Leben gelingt, brauchen wir einen Schutz, der außerhalb von uns liegt, beziehungsweise in uns seine Wohnung aufnimmt. Damit unser Leben gelingt, müssen wir von Gottes Geist beschützt und versiegelt und gefüllt werden, sonst werden wir von der Gegenseite übernommen. Es gibt keine neutrale Mitte. Zweitens vergleicht Jesus den Menschen mit einem gekehrten Haus. Und es hat hier den Anschein, dass gekehrte, saubere Häuser besonders einladend auf unreine Geister wirken. Vielleicht ist es, weil ihre zerstörerische Kraft, ihre zerstörerische Kreativität dort am meisten Raum hat. Das gekehrte Haus steht für jemanden, der sich alle Mühe gegeben hat, frei von Verunreinigungen zu sein. Moralischen Verunreinigungen wohlgemerkt. Hier geht es um einen Menschen, der wahrscheinlich nach außen hin ein moralisches Vorbild für andere ist. Alles gekehrt, tadellos, picobello, makellos, lupenrein. Andere bewundern ihn für seinen moralischen Standpunkt. Und genau das wirkt anscheinend besonders einladend auf unreine Geister. Vielleicht liegt es am Überlegenheitsgefühl, das sich daraus entwickelt, dass man sich selbst als moralisch tadellos wahrnimmt. Nicht umsonst geht die größte Anzahl Toter im letzten Jahrhundert auf einen derart gestalteten Überlegenheitswahn zugrunde. Denkt an Hitler, Stalin, Pol Pot, Al-Qaida und die Taliban und anscheinend auch Putin, die alle denken, wir sind besser, wir sind moralisch überlegen als über die andere Seite. Und damit sind sie ein offenes Haus, ein vermeintlich sauberes, gekehrtes Haus für eine böse Weltanschauung, einen bösen Geist, die sich gerade aus der moralischen Sicht heraus ergeben hat und gerade deshalb von umso mehr unreinen Geistern erfüllt wird. Es ist eine Gefahr, wenn man sich selbst als moralisch gut wahrnimmt. Drittens vergleicht Jesus den Menschen mit einem geschmückten Haus. Und ich denke, auch hier geht es um eine Selbstverherrlichung, die böse Geister und damit Gedanken und Vorstellungen, ihre Gedanken und Vorstellungen förmlich einlädt zu sich. Ja, wenn ihr mal den Zirkus an der Semmelweisstraße hier um die Ecke bei Nacht gesehen habt, ja, tolle Beleuchtung, ja, da will man hin, als Kind wenigstens. Ja, und genauso unwiderstehlich wie dieser Zirkus auf Kinderaugen ist ein guter, aber geistlich leerer Mensch für unreine Geister. Willkommen! Helle Lichter, einladendes Strahl. Ja, es zeugt von dieser zweite Teil zeugt von der Unmöglichkeit, dass ein neutraler Mensch auf Dauer neutral bleibt. Und genau dasselbe gilt übrigens auch für eine vermeintlich neutrale Gesellschaft, die meint, aus eigener Kraft gut sein zu können. Eine Gesellschaft, wie sie sich seit der Aufklärung, danke, ergeben hat. Ja, wir können aus der gesellschaftlichen Entwicklung leicht ablesen, wie sich die die Verhältnisse in der Gesellschaft gegen uns wenden, gegen Gott. Und man sollte sich gleichzeitig also nicht der Illusion hingeben, dass man neutral und gleichzeitig gut sein kann. Nur der Heilige Geist, der einen Menschen erfüllt, kann uns vor unreinen Geistern schützen. Und den Heiligen Geist verheißt Jesus allen, die mit ihm sind. Allen, die ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben. Das dritte Beispiel, wie man Jesus ablehnen kann, ist vielleicht das subtilste. Und ich glaube, das ist das, wofür wir wahrscheinlich am empfänglichsten sind. Und ich habe es einfach genannt, ich bin besorgt. Kommen wir zu Vers 46. Als er noch zu den Menschenmengen redete, sieh, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Ja, wenn man mal mit jemandem reden muss, dann geht es meistens um ein Problem, um eine Sorge. Ja, und so ist es auch hier, seine Familie ist besorgt um Jesus. Mit dem, was er sagt, zieht er nicht nur viele zu sich, sondern er bringt auch sehr einflussreiche Menschen gegen sich auf. Er konfrontiert, er stellt Missstände bloß, er bringt unbequeme Wahrheiten ans Licht. All das ist denen, die Jesus eigentlich am nächsten sind, biologisch zumindest, seine Familie, all das ist ihnen zu radikal. All das lehnen sie ab und genau das ist der Grund, warum sie sagen, Jesus, wir müssen mal reden. Weißt du, was den Sabbat angeht, dort in Kapitel 11 und 12? Ja, du hast ja eigentlich recht. Aber man darf die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Ja, man muss die Leute ja nicht am Sabbat heilen, wenn es andere gegen sich aufbringt. Ja, die können doch auch am nächsten Tag kommen. Jesus, wir machen uns Sorgen um dich. Wenn du Erfolg haben willst, dann musst du ein bisschen diplomatischer sein. Wir können dir dabei helfen. Und vielleicht kennt der ein oder andere dieselbe Reaktion, wenn er zum ersten Mal seinen Verwandten erzählt hat, dass er zum Glauben gekommen ist. Irgendwann hört man dann, boah, du hast dich irgendwie so verändert, weißt du? Bist du in irgendeiner Sekte gelandet? Wir sind wirklich besorgt. Ja, das hört man sehr schnell. Und Besorgnis ist ja auch meistens eine gute Sache. Aber es gibt eben auch eine Art von Sorge, die Ablehnung ausdrückt. Und aus dem Markus-Evangelium wissen wir, dass es bei Jesu Familie um diese Art von Sorge handelt. Denn dort in Kapitel 3, Vers 21 äußern sie ihre Meinung ziemlich unverblümt. Sie sagten, er ist von Sinnen. Ja, der hat sie nicht mehr alle. Auch Jesu Familie lehnt ihn ab. Sie meinen, die größte Vertrautheit zu ihm zu haben, aber letztlich lehnen sie Jesus ab. Obwohl er sagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Man fragt sich natürlich, wer dieselbe Position heute vertritt. Ich denke, es sind Menschen, die als Familie eine bestimmte Beziehung mit Jesus und sogar einen privilegierten Zugang zu ihm für sich in Anspruch nehmen, aber die seine Kompromisslosigkeit einfach für verrückt halten. Die Dinge, die Bibel sagt, sind heute einfach nicht mehr so, die kann man heute nicht mehr so weitersagen. Ja? Vielleicht lässt sich das am ehesten auf Christen übertragen, die sich vornehmlich als Mittler zwischen Gesellschaft und Gemeinde erachten, ja? Die den Finger am Puls des Zeitgeistes haben, und das ist auch eine gute Sache, die will ich ermutigen, die aber deshalb besorgt sind. Besorgt darüber, dass das Evangelium von Jesus Christus nicht ankommt. Es ist zu konfrontativ, es hält Menschen fern, wenn man vom Zorn Gottes spricht, vom kommenden Gericht spricht, von unserer Schuld vor Gott und vom Sühnetod Christi. Sie sagen, Jesus, deine Botschaft, die ist gut, aber irgendwie passt sie nicht mehr in unsere Zeit. Ja, wir fühlen uns dir sehr verbunden und wir wollen ja auch, dass Menschen zum Glauben an dich kommen, aber lass uns dir sagen, was wir wirklich für eine Botschaft in dieser Welt präsentieren können. Was heute akzeptabel ist, da müssen wir mal drüber reden. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass aus diesen drei Positionen die letzte, die verlockendste für viele Christen darstellt. Und vielleicht scheut man zurück, unbequeme Realitäten anzusprechen, im Dialog mit anderen, wenn man von Jesus erzählen will. Vielleicht wünscht man sich auch, dass andere Christen noch bitte weniger konfrontativ sind. Vielleicht sorgt man sich, dass Evangeliumsklarheit Menschen abschrecken könnte. Aber Jesus scheint sich darüber keine Sorgen zu machen. Wenn er sich umschaut, dann sieht er viele, die ihm nicht trotz dieser Botschaft, sondern wegen dieser Botschaft nachfolgen. Das Haus ist voll, gerammelt voll. Und mit diesen Menschen hat er eine stärkere Verbindung als mit den Besorgten draußen. Das sehen wir, wenn wir uns Vers 49 anschauen. Dort heißt es, er streckte die Hand aus über seine Jünger und sagte, sieh da, meine Mutter und meine Brüder. Das ist Vertrautheit. Das sind die Menschen, die zu ihm gekommen sind, die nicht draußen vor der Tür stehen. Und mit all dem will Jesus natürlich nicht sagen und auch ich nicht sagen, dass man das Evangelium lieblos präsentieren darf. Aber Jesus weiß, dass Gott niemanden nicht retten wird, weil ihm das Evangelium zu klar präsentiert wurde. Niemand wird nicht gerettet, weil man ihm von seiner Sünde erzählt. Oder vom Kreuzestod Jesu oder vom Zorn Gottes. Gott weiß, wen er retten wird. Aber dazu braucht der Mensch ein neues Herz. Das Evangelium hat seine Ecken und Kanten. Wir haben gerade schon ein paar kurz umrissen. Und ich glaube, Jesus sagt hier, wir müssen die bewahren. Und wir dürfen sie nicht verstecken. Wir dürfen keine Angst haben vor einer Welt, die davon abgestoßen ist. Natürlich ist man mit seinem alten Herzen abgestoßen vom Evangelium, so wie die Pharisäer damals. Wer das Evangelium bewahrt mit allen seinen Ecken und Kanten, der sammelt mit Jesus. Und ich denke, darauf spielt Vers 50 an, wenn Jesus sagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Ja, manchen erscheint es verrückt, den Willen des Vaters zu tun. Wer im offenbarten Willen Gottes in der Bibel festhält, der erscheint anderen, als sei er von Sinn. Dagegen sträubt sich auch viel moderne Theologie, gerade im Bereich Familie und Sexualität. Sie versucht zu rechtfertigen, was in der Gesellschaft akzeptabel erscheint. Selbst wenn alle Christen zu jeder Zeit eine andere Position innehatten. Und Jesus sagt ja auch diese Form von Besorgnis, so wohlmeinend sie ist, ist letztlich eine Suche nach Neutralität, die allerdings einer ablehnenden Haltung entspricht. Und Jesus sagt nur, wer sich dem Willen seines Vaters unterordnet, wer das Evangelium mit seinen Ecken und Kanten erhält und nicht versucht, Kompromisse einzugehen, der gehört auch zu seiner Familie. Am Ende stehen die Besorgten draußen vor der Tür. Ihre Suche nach Kompromissen hat sie die Vertrautheit mit Jesus gekostet. Jesus sagt, das ist nicht meine Familie. Anhand dreier Beispiele zeigt Jesus, dass Neutralität ihm gegenüber keine Option ist. Unabhängig von der Form der versuchten Neutralität gilt der Spruch, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dazwischen gibt es nicht. Neutralität ist Ablehnung. Sie verweigert sich der Gewissheit des Glaubens. Das waren die Pharisäer am Anfang. Und verharrt dabei im Zweifeln. Sie erzeugt eine innere Leere, die früher oder später von bösen Geistern neu erfüllt werden wird. Und sie positioniert den Menschen nicht drinnen in der Familie, sondern draußen. Und das ist natürlich eine schlimme Warnung, die wir für uns und auch für andere Christen und Nichtchristen um uns herum auch ernst nehmen wollen. Vielleicht kennst du jemanden, der gerade mit einer dieser Gefahren konfrontiert ist. Vielleicht bist du selber jemand, der in Gefahr steht, sein Herz weiter zu verschließen. Aber das ist natürlich nicht die ganze Botschaft hier. Denn in Vers 50 dreht Jesus diese harte Analyse ins genaue Gegenteil um, wenn er sagt, wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder, Schwester und Mutter. Er sagt, alle, die sein Zeichen Glauben schenken, alle, die ihre innere Lehre von seinem Geist erfüllt haben möchten, alle, die Gottes Willen tun wollen, auch wenn es unbequem ist, auch wenn es Konfrontation bringt, wenn es provoziert, all diese Menschen finden im Gehorsam zum Vater Gewissheit, Erfüllung mit dem Heiligen Geist und die Vertrautheit einer familiären Beziehung, einer Bruder-, einer Schwester-Beziehung mit Jesus. Wem kannst du diese gute Botschaft diese Woche weitergeben? Und auf welcher Seite stehst du gerade? In welche Richtung bist du unterwegs? Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für diese drei Warnungen, die du uns aus dem Mund von Jesus vorgelegt hast, damit wir erkennen, dass Neutralität gegenüber Jesus, gegenüber deinem Reich keine Option ist, keine Alternative darstellt, so verlockend sie manchmal erscheint. Und Vater, ich bitte für die, die tatsächlich auch in einer ernst gemeinten Suche nach Gewissheit streben, offenbare du dich ihnen und schenk ihnen das Herz, dass sie dich erkennen können. Und ich bitte für die, die geistlich leer sind, lass du nicht zu, dass böse Geister sie neu erfüllen, sondern sättige du ihren Hunger, indem sie sich dir zuwenden und von deinem Geist erfüllt werden. Und wir bitten dich auch für die in der Familie Gottes, die in Gefahr sind, das Evangelium verwässern zu wollen. Auch die, deinen Willen, den du in deinem Wort offenbart hast, dem Zeitgeist anpassen zu wollen. Erbarm du dich auch über sie, damit sie von neuem den Entschluss fassen, ganz dem Willen des Vaters gehorchen zu wollen. Damit sie auch ganz zur Familie Jesu gehören. Wir bitten all dies um Jesu Christi willen. Amen.